Herzlich willkommen zu einer Sendung aus dem ORF Kulturcafé, sagt Ihnen Gerhard Wagner. Da in der Redaktion von Freak Radio und in den letzten Tagen immer wieder das Thema Missbrauch aufs Tapet gekommen ist, Missbrauch und Gewalt, auch von behinderten Menschen in verschiedenen Einrichtungen, haben wir uns entschlossen, die heutige Sendung abzuändern. Die Sendung über Banken, die heute vorgesehen war, wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Missbrauch und Gewalt an behinderten Menschen ist also das Thema der heutigen Sendung. Vielleicht erinnern Sie sich eine kleine, kurze Zusammenfassung. Es hat begonnen mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche, später auch in Alternativschulen in Deutschland und sehr renommierten Privatschulen, auch in evangelischen kirchlichen Einrichtungen. Es gab Missbrauch auch in ehemaligen DDR-Schulen, die aufgekommen sind. Und später dann auch die Thematisierung des Themas Gewalt, Watschen, Prügeleien und ähnliches an österreichischen katholischen Schulen, an österreichischen Privatschulen. Missbrauch und Gewalt an behinderten Menschen steht also heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Wir wollen uns aber nicht nur auf die Geschichten, die dahinter stehen, konzentrieren, sondern auch vor allem auf die Strukturen schauen, die Gewalt und Missbrauch nicht verhindern. Ich möchte heute folgende Gäste vorstellen. Zunächst Frau Professor, Universitätsprofessor für Prävention, Dr. Rotraud Perner. Sie ist auch Buchautorin eines ganz aktuellen Buches zum Thema Missbrauch, Kirche, Täter, Opfer. Möchte ich gleich mal zum Anlass nehmen, dass Sie Ihr aktuelles Buch vorstellen und welchen Zugang Sie zum Thema Missbrauch und Gewalt haben.
Also das Buch versucht, ergänzende Blickwinkel aufzuzeigen, die in der aktuellen Debatte weitgehend fehlen. Also zum Beispiel den Blickwinkel darauf, dass man über die Sexualität Bindung und Abhängigkeit herstellen kann und dass das in einer zärtlich manipulativen Form passieren kann, aber auch in einer sehr gewalttätigen. Also auch Schläge haben oft eine erotische Komponente für die Person, die schlägt. Und diese Komponente kann übertragen werden dann auf die Person, die geschlagen wird. Das geht dann so in Richtung Stockholm-Syndrom. Also das ist zum Beispiel ein Aspekt, den ich bearbeitet habe in dem Buch. Aber ich habe natürlich auch mich selbst mit der Frage des Zölibats beschäftigt. Und dann sind von Kollegen, Kolleginnen Beiträge über Perversion, über das Opus Dei, über die Schweigedokumente des Vatikan, über das Erleben von den Menschen, die ausgebeutet wurden vom Geistlichen in Notsituationen. Das sind Beiträge drinnen, die zeigen, dass die Methoden der Grausamkeit in uns allen drinnen liegen und dass es die Frage der Macht ist, ob man das ausleben kann, also von der Inquisition, aber man könnte natürlich noch weiter zurückgehen bis zu Milgram-Experiment oder Abu Ghraib etc. Also es sind viele Aspekte, die aber alle mit dem Thema, wie kann es zu Missbrauch in Einrichtungen kommen, die eigentlich zur Förderung für Menschen da sind.
Ich möchte mal ganz kurz nachfragen, um auch sozusagen die Themenrichtung unserer Sendung vielleicht noch ein bisschen zu präzisieren. Also Sie sprechen hier einerseits von individuellen Gewaltakten letztendlich, andererseits auch über individuelle Ambivalenz, Identifikation mit dem Täter.
Und Strukturen.
Und genau, Strukturen. Und als zweites die Strukturen, die solche Gewalt fördern, zulassen, vielleicht Störungen aufdecken, verhindern wollen?
Also ich würde sagen, geschlossene Systeme haben die Macht, dass all das, was im System passiert, im System drinnen verborgen bleibt. Und deswegen ist ein Heilmittel Transparenz.
Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Die Frau Gerda Ressel vom Verein Behindertenombudsmann hat sich in der Praxis mit mehreren solchen Fällen beschäftigt. Vielleicht können Sie uns sagen, wie kommen eigentlich die Leute zu Ihnen?
Ja, die Leute kommen dann zu mir, wenn sie verzweifelt sind, wenn ihnen nicht geholfen wird, wenn sie nicht mehr wissen, wo sie Hilfe holen sollen. Und bei uns im Verein, wir hören die Leute mal an und gehen dann mit ihnen die Schritte, die man machen kann, begleiten sie und lassen nicht locker. Also wir gehen bis zur Lösung einer Situation. Und da haben wir natürlich schon sehr, sehr viel Erfahrung, sehr viel gelernt. Und die Leute bleiben bei uns nicht im Regen stehen. Und eines ist wirklich frappierend und auffallend. Wenn sie keine Therapie bekommen, wenn ihnen nicht zugehört wird, wenn es nicht bestätigt wird, dass das, was sie fühlen, auch stimmt, dann haben sie die allerärgsten Probleme. In dem Moment, wo sie eine Therapie machen können, wo das abgearbeitet werden kann, können sie wieder gut mit dieser Situation leben.
Also vielleicht so kurz gefasst, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie alleingelassen werden, sieht man ihnen das auch richtig an und merkt es auch am Verhalten.
Ja.
Dann würde ich gerne vorstellen, Herrn Franz Hoffmann, Freak-Radio-Hörer kennen ihn schon, er ist selbst betroffen, Mann mit Lernbehinderung, unser leichter Lesen-Experte von Freak-Radio. Und auch Sie haben uns Geschichten zu erzählen. Sie haben einmal in einer Einrichtung gearbeitet. Wann war das?
Das war von 1994 bis ins Jahr 2000.
Und da werden Sie uns dann gleich aus der Praxis erzählen. Und damals in der gleichen Einrichtung hat auch als Betreuer gearbeitet der Herr Andreas Leber. Wann waren Sie dort und was haben Sie dann nachher gemacht? Sie sind ja jetzt nicht mehr dort.
Ich bin jetzt nicht mehr dort. Ich war bis 1999 dort. In dem Jahr ist es dazu gekommen, dass ich gewisse Beobachtungen gemacht habe, die meinem Verständnis vom Umgang mit Menschen nicht mehr entsprachen. Habe das thematisiert. Ich war in mehreren Werkstätten, also Tagesbetreuungsstätten tätig und habe das auch über diese Stätten thematisiert eben. Und im Endeffekt sollte ich dann irgendwie abgekapselt werden, versetzt werden und dem habe ich mich widersetzt und dann bin ich gekündigt worden. Das war einfacher.
Und jetzt arbeiten Sie in ganz einem anderen Bereich.
Jetzt, da war dann zum Schluss auch ein bisschen Mobbing sehr stark beteiligt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte einmal meine Arbeit nicht mit nach Hause nehmen und bin jetzt als Projektmanager tätig.
Ja, dann bleiben wir doch gleich bei diesen Geschehnissen, Herr Hoffmann. Sie haben damals ja dort auch gearbeitet in so einer Werkstätte. Und was haben Sie dort für Beobachtungen gehabt?
Naja, es waren Beobachtungen schon so, dass zum Beispiel in einer Gruppe, wenn zum Beispiel der Betreuer nicht wollte, dass der Klient auf einen anderen Tisch greift und hat eine auf die Finger bekommen, zum Beispiel. Oder was ganz krass war, wenn halt, weil sie sich nicht anders wehren konnten, wenn Leute geschrien haben und dann haben sie die Leute auch teilweise im Winter auf den Hof gestellt, ohne Jacke. Oder wenn sie sich halt...
Wie lange?
Das war immer unterschiedlich, das war eine halbe Stunde oder ja.
Bei kalten Temperaturen.
Bei kalten Temperaturen, bei Minusgraden war das auch so.
Herr Andres Leber, Sie können uns dazu wahrscheinlich auch was sagen.
Ja.
Sie haben das auch beobachtet.
Das kann ich bestätigen. Das Ärgste, was mir aufgefallen ist, wo ich dann einfach massiver mich dagegen gewehrt habe, war, dass auch wenn Menschen eingenässt haben, dass die genauso im Winter rausgestellt waren, damit sie sich merken, dass sie das nicht mehr tun. Ne? Und das ist ja spätestens das war so gesundheitsgefährdend, dass man da nicht mehr zuschauen hat können.
Ja, und
interessanterweise war das dann auch Thema mit der Leitung dieser Einrichtung, mit den Vorgesetzten der Leitung dieser Einrichtung. Und es wurde zwar nicht gut geheißen, aber im Gespräch mit anderen hat man schon rausgehört auch, dass bestimmte Situationen Maßnahmen erlauben, die man sonst nicht ergreifen sollte.
Also Hat's geheißen,
ja.
Wie haben Sie darauf reagiert?
Na, ich habe gesagt, das geht nicht und habe verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, die man umsetzen sollte. Zum Beispiel private Beziehungen und berufliche Verwicklungen, trennen versuchen und andere Sachen. Und die Reaktion war eigentlich, dass man versucht hat, mir alles Mögliche zu bieten, einen eigenen Raum und meine Tätigkeiten, aber nicht nachgeben wollte in dem Sinne. Also man wollte das nicht umsetzen. Im Nachhinein, nachdem ich gekündigt war, habe ich dann erfahren, dass zumindest Teile von diesen Maßnahmen umgesetzt worden sind. Ja, aber man konnte sozusagen nicht gleich machen oder nicht aufgrund eines Mitarbeiters.
Eines einfachen Mitarbeiters. Man könnte sagen, man hat alles versucht. Zuckerbrot und Peitsche. Ja. Nachdem Sie aber bei der Sache geblieben sind und eigentlich die Wahrheit oder das, was Sie gesehen haben, ans Licht bringen wollten, hat die Institution dann nicht mitgespielt. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja, würde ich so sagen.
Hat sie aus dem Inneren zu einem Äußeren mit oder nicht mehr Mitspieler gemacht. Genau. Da würde ich gerne noch einmal die Frau Professor Perner in die Runde hineinholen. Das ist ja doch etwas relativ Typisches, oder? Kann man das öfters beobachten, dass die Strukturen, die Institutionen so reagieren, dass sie sagen, ja, naja, wir bieten dir was und wir tun eh ein bisschen was, aber bitte nicht raus, das schadet uns.
Also ich kenne natürlich auch ziemlich viele Beispiele, wo es dann geheißen hat, na, da können wir das nicht intern regeln und das gehört ja nicht an die Öffentlichkeit etc. Und dass eigentlich die Angst besteht, dass die Institution in einen schlechten Ruf kommen könnte. Aber das gleiche Phänomen haben wir in den Familien auch, wo es darum geht, die Fassaden offen zu halten, sodass die Leute glauben, ach, wie wunderbar ist alles. Und dahinter türmen sich die Unratshäufchen bis zum riesengroßen Haufen. Und ich denke, das macht unmöglich, Hilfe zu holen. Weil die Problematik ist, die Selbstwahrnehmung zu sagen, ich bin in einer Situation, da weiß ich nicht, wie ich es anders machen soll. Also brauche ich eine Art Nachhilfe. Und da muss man natürlich sagen, dass so bis in die 80er, Mitte, Ende 80er Jahre Grausamkeit ganz selbstverständlich war. Und wir heute, Gott sei Dank, draufgekommen sind und auch die wissenschaftlichen Nachweis haben, dass das wirklich Körperverletzung bedeutet, weil Gewaltfolgen sich in der Genstruktur des Gehirnes verkörpern. Das kann man im Nachhinein feststellen. Das heißt also, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das so allgemein gut ist, dass wirklich die Leute kapieren, sie verletzen Gesetze, sie verletzen aber primär Menschen und haben die Verantwortung dafür zu tragen. Das heißt, es ist ja nach wie vor so, wir haben das Verbot der gesunden Watschen zum Beispiel seit 1989 im Jugendwohlfahrtsgesetz und die Leute wissen es nicht und sie wollen es nicht wissen und sie praktizieren es nach wie vor und von der Watschen bis zur Folter ist nur ein winzig kleiner Bereich. Mhm. Und dann heißt es immer, naja, die Gefraster folgen ja sonst nicht, wie wenn Folgen das Wesentliche wäre, dass jemand das tut, was ein anderer will. Und auf den Willen, diese Willensdurchsetzung zu verzichten und zu überlegen, was tut der anderen Person gut, das ist schon einmal ein wichtiger Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, mit den eigenen Fantasien zurechtzukommen, zu glauben, so gut zu wissen, was einem anderen gut tut.
Mhm. Und ist es nicht auch oft so, dass die Opfer sich selbst gar nicht bewusst sind, dass sie eigentlich das waren, sondern dass sie selbst die Schuld auch bei sich suchen und sich selbst komisch vorkommen und das nicht richtig einordnen können?
Naja, das sind zwei Dinge, nicht? Also die einen sagen, das hören wir ja in der therapeutischen Arbeit dann auch immer, das war so komisch. Ja? Das heißt, das Wort komisch hat einen Doppelsinn, den lustigen, aber auch diesen seltsam irritierenden, wo man sagt, irgendwas stimmt nicht. Ja? Das viel gefährlichere ist das, was wir in der Psychoanalyse die Identifikation mit dem Aggressor nennen. Wenn ich hilflos einer Übermacht gegenüberstehe, dann kann ich nicht in Opposition gehen, als Kind, als Jugendlicher, als Angestellter, als schwacher Mensch. Ich brauche eine Verstärkung. Die kann ich als Erwachsener vielleicht in der Gewerkschaft finden oder in den Medien oder in der Wissenschaft, aber als Kind habe ich die Möglichkeit nicht. Also identifiziere ich mich mit der Person, die mich quält und sage, es wird schon seinen Grund gehabt haben. Und damit baue ich mir selbst eine Eigendefinition von, ich bin halt so unmöglich. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Leute so viele Jahre schweigen. Und Gott sei Dank haben jetzt viele den Mut zu sagen, das, was mir passiert ist, war nicht in Ordnung.
Ich glaube, das ist die Stelle, wo wir jetzt einmal die erste Musikbrücke einbauen. Sie hören Freak Radio auf Ö1 Campus, heute zum Thema Missbrauch und Gewalt an behinderten Menschen. Ja, mir fällt hier spontan zu unserer Diskussion hier auch ein Satz von Franz Grillparzer über das Goldene Vlies ein, wo er sagt, das nun ist der Fluch der bösen Tat, dass sie vorzeugend Böses muss gebären. Und nach dem, was uns von Professor Perner erzählt worden ist, dass das eben auch in den Jugendlichen etwas auslöst, was man auch tatsächlich nachweisen kann. Und wir wissen ja auch, dass Opfer später auch zu Tätern werden können, dass das also wirklich ernst zu nehmen wäre. Ich würde jetzt bitten, die Frau Gerda Ressel uns ein bisschen zu erzählen von ihren Beispielen. Ich kann mich erinnern, Sie haben einmal erzählt, ja, vielleicht sage ich da noch einen Satz dazu. Es geht ja hier um Machtstrukturen. Und wir haben schon gehört, es geht eigentlich immer um jemanden, der mächtiger ist und diese Position ausnutzen kann, und jemanden, der nicht so mächtig ist und dem dann was passiert, wobei die Mächtigen alles sein können. Die können vertrauenswürdige Personen sein, Priester, Erzieher, Lehrer, aber auch Frauen. Und Sie haben auch ein Beispiel, wo eine Frau eine Täterin gewesen ist.
Richtig, das war eine Betreuerin, die mit ihrem Schützling ein Verhältnis angefangen hat und die dann eiskalt fallen hat lassen, und die Betroffene, also dieser Schützling, die konnte mit der Situation überhaupt nicht fertig werden. Sie musste ins Spital, also sie war selbstmordgefährdet. Im Spital ist aufgelegen im Akt, ich habe das selber später dann recherchiert, dass es durch diesen Missbrauch so weit gekommen ist. Und man hat von Spitalseite her keine Anzeige gemacht, was natürlich für die Betroffene fürchterlich war. Und die Therapie, die dort stattgefunden hat, ich habe sie so zweimal begleitet dorthin, das war gleich null. Ich habe dann eine andere Therapie für sie gesucht, das war ziemlich mühsam, und habe auch erreicht, dass ihr diese Therapie bezahlt wurde, denn bis dahin musste sie ihre eigene Therapie, die sie ja nicht verursacht hat, selber zahlen. Das ist zusätzlich noch gekommen. Und das war für sie fürchterlich. Die hat Jahre darunter gelitten, dass sie diese Therapie selber zahlen musste.
Also das ist ja in einer Einrichtung passiert?
In einer Einrichtung. Und alle wussten davon, ich wusste von dem Vorfall überhaupt nichts, mir ist nur aufgefallen, dass sie schlecht aussieht und dass es ihr offensichtlich nicht gut gehen kann. Und habe den Werkstättenleiter angesprochen, was denn mit der jungen Frau los sei. Und der hat also abgestritten, na, es geht ja ganz gut und so weiter. Und dann ist hinter meinem Rücken ist natürlich eine Lawine losgebrochen, weil die alle nicht gewusst haben, dass ich das nicht weiß, was da wirklich war. Und erst 1,5 Jahre später habe ich die Betroffene dann auf der Straße getroffen, bei strömenden Regen. Sie ist bei mir stehen geblieben, hat mich angesprochen, und ich wusste, wenn ich jetzt nicht stehen bleibe und sie jetzt nicht mit ihr spreche, dann spricht sie nie mehr wieder drüber. Und ich habe sie angehört, und eben da hat sie mir die ganze Geschichte erzählt, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe für sie Therapie gesucht, habe auch geschaut, dass ihr die bezahlt wurde. Und komischerweise, ich habe sie heute zufällig getroffen. Ich habe sie auch gefragt, ob ich darüber sprechen darf, und sie hat mir auch bestätigt, sie ist jetzt darüber hinweg, aufgrund der Therapie und aufgrund des Umgangs, des späteren Umgangs mit ihr.
Wobei ich jetzt anmerken muss, dass ich ganz genau weiß von Ihnen, Frau Ressel, dass Sie immer sagen, es gibt keine Zufälle. Ich möchte an dieser Stelle auch Fragen an das Publikum, wenn Sie eine Frage haben, zu Ihnen gehen. Hätte irgendjemand eine Frage an das Podium, weil dann könnte ich das jetzt einholen? Nein, wenn das offensichtlich nicht der Fall ist, dann würde ich ganz gerne den Herrn Hoffmann noch fragen. Sie haben, können auch eine Geschichte erzählen über eine Ex-Freundin von Ihnen. Da ist offensichtlich das Heim, wo sie gewohnt hat, auch nicht sehr glücklich gewesen. Wie ist damals mit Ihnen umgegangen worden?
Naja, das war schon, die ganze Situation war sehr schwierig, weil, also ich sage mal, die Einrichtung wollte eigentlich, oder besser gesagt, die Einrichtung, wo das vorgekommen ist, sie wollten erst einmal keine Beziehung haben, ja, und da sind eben Sachen vorgekommen, dass zum Beispiel die Unterlagen, die der Betroffenen gehört haben, dass die eine Betreuerin mit nach Hause genommen hat.
Also das waren zusätzliche Sachen auch noch, aber vielleicht stellen wir mal die Situation klar. Also sie, ihre Freundin hat in dieser Einrichtung gewohnt, ja, und sie wollten sie besuchen. Genau. Und war das leicht möglich oder wie?
Das war nicht so leicht möglich, weil sie musste auch immer fragen, wann ich kommen darf oder ob ich bei ihr schlafen darf.
Aber am Schluss sind sie dann rausgeschmissen worden.
Zum Schluss bin ich dann rausgeschmissen worden. Naja, weil ich eben Sachen aufgezeigt habe, was passiert sind und dass die nicht in Ordnung waren. Und das, es hat schlimme Folgen schon gehabt. Bis heute muss ich sagen, hat sich die zuständige, also die Zentrale, die für die Sachen zuständig sind, die auch Bescheid wissen, was alles vorgefallen ist, haben bis heute keine Entschuldigung mir gegenüber ausgesprochen oder sonst irgendwas, sondern es war wirklich ein harter Kampf
mit dieser Einrichtung.
Mit dieser Einrichtung und muss schon sagen, dass eigentlich für das alles vorgefallen ist, trotz alledem noch wenig passiert ist. Also an Folgen für das Personal, dass sie eine bessere Schulung bekommen würden oder so. Ja.
Also bei Ihnen war es so, noch einmal ein bisschen zusammenzufassen. Also Ihre Freundin war dort und die hat eigentlich drunter gelitten. Das haben Sie auch sehr mitbekommen. Sie haben jetzt vorhin erzählt, sie wollte zum Beispiel ausziehen und die Dokumente lagen bei einer Betreuerin, die gerade auf Urlaub war, längere Zeit. Und Sie haben das auch immer zur Sprache gebracht und das ist dann auch schlecht angekommen in der Institution. Ja. Ja. Wir sind schon wieder in demselben Spiel, Frau Professor Berner. Also es ist immer wieder die Situation an Mauern. Die Betroffenen tun sich äußerst schwer, aus diesem herauszukommen, weil sie ja offensichtlich in einer Situation sind, wo das vielleicht doch ganz schwer geht.
Also ich habe jetzt, wie Sie gesprochen haben, Herr Hoffmann, so die Fantasie bekommen, eine rote Karte wegen Kritisierens, wie beim Schiedsrichter. Ja. Das heißt, statt dass jemand sagt, danke, dass wir es sagen, ja, dann müssen wir aufpassen drauf oder so, wird also sofort die Person, die wahrnimmt, wird angewirkt. Ja. Du sollst nicht merken, nicht der Titel des berühmten Buches von der Alice Miller. Es darf nicht wahrgenommen werden. Und das zeigt also eigentlich, wie unterstützungsbedürftig diese Institutionen sind, dass die so ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, dass sie nicht lebenslang lernen, wie es so schön heißt, nicht ihre Qualität sichern. Und das kann man ja nur im Dialog mit der Kundschaft, nicht? Also
aber ich glaube, es hat sich was entwickelt. Es waren zuerst die Institutionen, diejenigen, die die Macht hatten, und die Klienten, wie sie genannt wurden, das waren halt diejenigen, die machen mussten, was die Machthaber gesagt haben. Und die Zeit hat sich geändert, denn vor 15 Jahren wurden Leute noch, wenn sie Kritik geäußert haben, hinausgeworfen. Ich habe einige Fälle, die von jetzt auf heute hinausgeworfen wurden. Was das für Familien bedeutet hat, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. In diesen Situationen, und das ist auch eine, die ich kenne, die also mit dem Franz Hoffmann zusammenhängt, war es vor drei Jahren noch so, dass man total abgeblockt hat und so wie Sie, Herr Leber, gesagt haben, also das gibt's nicht und den dann hinausmobben und so weiter, aber im Hintergrund doch etwas verändern an der Sache. Und ich muss sagen, ich habe also gestern in den letzten Wochen einen Fall gehabt, eine ganz andere Institution, da ging es um ähnliche Vorgangsweise und da habe ich mich dazwischen geschoben und da versuche ich jetzt wirklich, die Leute an einen Tisch zu bringen, denn sie waren nicht gewillt, zuzugeben, dass da Fehler passieren und dass man das ändern müsste oder dass man, wenn man was ändert, dass das verbessert werden kann. Dieses Zugeben, das ist schon ein derartiger Machtverlust, den wollte man einfach, und da befinden wir uns jetzt in einem Paradigmenwechsel. Es gibt schon so viele Menschen, die sich auflehnen und die was aufzeigen, dass die Machthaber sich nicht mehr dem entziehen können, zu sprechen, mit den Leuten zu reden.
Ich würde da gerne noch was dazu hängen.
Ich möchte nur dazu sagen, wir haben noch 2 Minuten, dann sind wir mit unserer Sendung wieder
zu Ende. Nachdem das Thema um Sexualität auch geht, muss ich jetzt unbedingt die Sexualität ins Spiel bringen, weil Macht war immer auch darauf ausgerichtet, die Sexualität zu kontrollieren. Und das heißt, du darfst in einer Institution keinen Sex haben. Das fängt schon mit Handel halten und Bussi geben an, geschweige denn Geschlechtsverkehr. Wir haben bestimmte Personengruppen, die dürfen keinen Sex haben. Sex haben dürfen nur die Leute zwischen 20 und sagen wir vielleicht 45 oder 40, die brav ihre Steuern zahlen, die voll fit sind und womöglich noch den richtigen Body-Mass-Index haben und die richtige Augen- und Haarfarbe etc. Und das Ganze, diese Sexualitätsverbote, die gehen ja zurück in die Jahrhunderte. Früher waren es bestimmte Berufe, dann waren es bestimmte ethnische Herkünfte und heute haben wir es immer noch, dass bestimmten Leuten das Menschenrecht auf Beziehung abgesprochen wird. Ja. Und das haben wir in der katholischen Kirche, die ja so, sozusagen, du darfst nur beim Verein sein, wenn du auf Sexualität verzichtest. Und dahinter steckt Sexualität ist pfui und es wird nur als schmutzig also gesehen.
Bei der Kirche finde ich es ja ganz besonders schlimm, dieser Missbrauch. Denn jede andere Person, die einen Missbrauch macht, es ist wirklich verachtenswert, keine Frage. Aber wenn das ein Pfarrer, der uns
den Glauben vermittelt.
Der uns die Gebote predigt, das sechste Gebot, bitte. Und er selber, wie geht's dem Opfer, der missbraucht wurde von jemandem, der das sechste Gebot predigt? Also das ist das Allerschlimmste, was passiert.
Wir hören schon die Schlussmusik. Ich würde noch gerne eine Frage stellen an Sie, Frau Dr. Berner. Wie können wir am besten in so einer Situation reagieren? Wie können Leute reagieren, denen so etwas passiert? Und vor allem, die hören uns vielleicht auch zu, aber vor allem hören uns vielleicht viele Leute zu, die solche Beobachtungen auch machen, die sowas sehen, die damit zu tun haben. Wie reagiert man am besten?
Ich kann nur den Titel meines Buches vor 4 Jahren zitieren, Die Wahrheit wird euch frei machen. Ansprechen, und zwar fragen, was tust du denn da? Oder ist das, was du da tust, nicht vielleicht ein Missbrauch? Wirklich die Wahrheit. Unsere Gedanken laut werden lassen, da brauche ich noch gar nicht aggressiv werden. Aggressiv werde ich dann, wenn ich sehe, die Person respektiert Grenzen nicht, die man ihr setzt. Und Sexualität hat immer was mit Grenzen zu tun. Mit körperlichen, aber auch mit geistigen.
Ja. Die Wahrheit wird euch freimachen. Frickradio wird sich auch in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren bemühen, auch in diesem Punkt Dinge wieder auf den Tisch zu bringen. Ich möchte noch einmal auf Bücher verweisen, auf das neueste Buch von Frau Rothaut-Berner, Missbrauch, Kirche, Täter, Opfer, aber auch in dieser Debatte auf die vielen Bücher von der Alice Miller, die auch zu diesem Thema sehr, sehr viel publiziert hat. Ich bedanke mich bei den Zuhörern hier im ORF Kulturcafé, bei den Mitdiskutanten und auch bei Ihnen an den Computern. Möchte mich bei der technischen Unterstützung bei Herrn Gerhard Wald bedanken und verabschiede mich für diese Sendung. Gerhard Wagner.